Mensch, jetzt war ich gar nicht vorbereitet. Ich dachte, wir singen noch. Okay. So. Also ich begrüße euch auch nochmal ganz herzlich an diesem wunderschönen Sommermorgen. Und wir haben heute ein tolles Thema. Wir reden nämlich über das Thema Irrlehren. Irrlehren, falsche Lehren. Wie erkenne ich falsche Irrlehren? Was sind die größten Irrlehren unserer Zeit? Und was steckt eigentlich dahinter? So. Und weil das so wichtig ist und so kostbar und so aktuell ist, was die Bibel uns dazu prophetisch voraussagt, und weil das so sensibel ist und so zentral für jeden von uns, deshalb schaue ich heute ein bisschen häufiger auf die Stichpunkte. Das ist nicht, weil ich hier irgendjemanden nicht sehen will, sondern weil ich versuchen will, mich nicht zu verhaspeln. Ich hoffe, das ist okay für euch. Also, worüber sprechen wir überhaupt? Zur Hinführung, damit sich jeder ein bisschen was drunter vorstellen kann. Dieser Begriff kommt in der Bibel häufiger vor. Ich mache mal ein Beispiel davon. Ich habe einen kleinen Bruder, der ist 2 Köpfe größer als ich. Und er hat in den letzten Jahren, hat er in mitteldeutschen Krankenhäusern in der Notfallmedizin gearbeitet. Der hat in den letzten Jahren mehr gesehen, als sich viele von uns vorstellen können. Er hat viel Drogenmissbrauch gesehen, viele Krankheiten, viele Unfälle, Gewalttaten und wieder Drogenmissbrauch. Manchmal konnte er einen Beitrag dazu leisten, dass das Leben eines Patienten gerettet wurde, und manchmal kam jede Hilfe zu spät. Und manchmal hat er nicht nur mit den Patienten selbst zu tun gehabt, sondern auch mit deren Angehörigen. Und jetzt stell dir folgende Situation vor. Er kommt nach einem Wiederbelebungsversuch aus dem Zimmer heraus und draußen stehen die bangenden Angehörigen. Kann man sich leider, glaube ich, gut vorstellen. In höchster Anspannung. Und die Angehörigen, die fragen, und hat der Patient einen Puls? Ist er am Leben? Und mein Bruder antwortet so etwas wie, das kann man nicht sagen. Hä? Wie bitte? Naja, das muss jeder irgendwie mit sich selbst ausmachen. Okay, sag mal, hat er jetzt einen Puls oder nicht? Naja, vielleicht hat er einen Puls für mich, aber keinen für dich. Wer will das schon sagen? Da würdest du doch auch denken, hier stimmt was nicht. Zu Recht. Wir modernen Menschen heute, wir können im Leben mit vielen Ungewissheiten umgehen. Aber bei manchen Dingen, auch wenn es nur eine Handvoll ist, brauchen wir Klarheit. Da brauchen wir Klarheit. Bei den Dingen, wo es buchstäblich um Leben und Tod geht. Und da sind Antworten nutzlos, solange sie nicht klar sind. Jesus ist klar. Immer wieder. Immer wieder sagt Jesus, folge mir nach. Jesus sagt, Johannes 10, meine Schafe hören auf meine Stimme, sie folgen mir. Und wir Christen, wir sind diese Nachfolger von Jesus. Was Jesus sagt, ist für uns gültig und ist für uns bindend. Jesus unterstreicht, wenn ihr in meinen Worten bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger, Johannes 8. Und falls nun jemand kommt und behauptet, was der Jesus sagt, das kann mir gestohlen bleiben. Es ist ein freies Land, denn ist derjenige nur fairerweise kein Christ. Das heißt, die mit Abstand verlässlichsten und umfangreichsten Infos zu Jesus, die finden wir in den 4 Evangelien. Und das sieht ungefähr so aus. Die 4 Evangelien, die haben, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, die haben 3797 Verse und in 1957 Versen davon spricht Jesus persönlich, wörtliche Rede, direkte Zitate. Und das zweithäufigste Thema, über das Jesus spricht, ist, was nach dem Tod passiert, was in der kommenden Endzeit passiert und wie du und ich unsere Sünden loswerden müssen, bevor wir gerichtet werden. Und Jesus sagt, das gilt für jeden Menschen. Und deshalb gibt er dir und mir den Auftrag, dass wir das allen Menschen erzählen. In unseren Familien, in unseren Freunden, Nachbarn, Kollegen, wenn es sein muss, in der Einkaufspassage, in Altenheimen, Krankenhäusern, Ausbildungsstätten und sozialen Medien in meinem Fall. Dass wir allen Menschen erzählen, so und so könnt ihr durch Jesus gerettet werden, wenn ihr es nur zulasst. Und dieses Weitererzählen wollen wir konkret tun, den Menschen zuliebe und, auch da ist Jesus klar, weil wir nicht unendlich viel Zeit haben. Das war jetzt die Offensive, ja, wie im Fußball. Das war jetzt das Angriffsspiel sozusagen. Es gibt im christlichen Leben aber auch eine Defensive, ein Verteidigungsspiel. Also etwas, wo wir auf der Hut sein müssen. Jesus und das Neue Testament sprechen immer wieder von etwas, das heißt im griechischen Grundtext heißt das Pseudodidaskaloi. Pseudodidaskalos ist der Singular. Was heißt das auf Deutsch? Mal einfach gesagt heißt das ein falscher Lehrer. Ein Lehrer der Lüge. Einige Bibelstellen sagen dazu auch falscher Prophet. In vielen Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel Luther oder Schlachter, heißt es auch ein Irrlehrer, ein Irrlehrer. Was ist ein Irrlehrer? Jetzt ganz vereinfachte Erklärung. Das heißt, Jemand bringt Menschen von Gott weg, aber währenddessen sieht er so aus, als würde er sie zu Gott bringen. Ich wiederhole nochmal. Jemand bringt Menschen von Gott weg, aber es sieht so aus, als würde er sie zu Gott hinbringen. Zurück zu meinem Bruder. Stell dir mal vor, er macht etwas mit einem Menschen, mit einem Patienten, und das sieht aus, als ob es irgendetwas Medizinisches ist, ja, das vielleicht das Leben des Patienten retten könnte. Aber in Wahrheit tut es das nicht. In Wahrheit verkürzt es das Leben sogar. Das ist kein Spaß. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Jesus ist das so wichtig, dass Jesus persönlich gleich am Anfang des Neuen Testaments, quasi in der Einleitung, in der Bergpredigt, dass er gleich am Anfang davon spricht, direkt am Anfang. Er spricht nämlich von den Geschädigten und von den Opfern von Irrlehrern, von den Geschädigten und Opfern von Irrlehrern. Sagt er in Matthäus 7, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen. Das sind Opfer von Irrlehrern. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Himmelreich kommen. Das ist tief dramatisch, dieser Punkt, weil in Römer 10 lesen wir, dass Leute, die in Gottes neue Welt kommen, die werden auch zu Jesus Herr sagen. Was heißt das jetzt? Das heißt also, ich bringe es mal auf den Punkt, in aller Klarheit versuche ich das jetzt zu machen. Viele Leute, auch in unserer heutigen Zeit, reden christlich und schauen von ferne christlich aus, wenn es sowas gibt wie einen christlichen Look oder so. Aber Jesus sagt, das hat nicht viel zu bedeuten. Warum? Weil es Menschen gibt, die sehen auf den ersten Blick tatsächlich so aus, als ob sie Gott vielleicht nahe sind, aber tatsächlich sind sie weit weg. Das können du und ich von außen vielleicht nicht immer sehen, ist auch gar nicht unsere Aufgabe, aber der Herr kennt die Herzen. Und ich glaube, du und ich, wir beide kennen solche Menschen und wir sollten nicht aufhören, niemals aufhören, für sie zu beten. Eine Ursache davon ist, sie wurden von falschen Lehrern, sie wurden von Irrlehrern geleitet. Jetzt denkst du vielleicht, das ist ja verheerend. Wie kann ich denn solche Irrlehrer vermeiden? Da gibt es zum Glück ein paar Antworten. Wir wissen aus dem Neuen Testament mehrere Stellen, ich nenne mal nur ein paar Stellen, Titus 3, 2. Petrusbrief, 1. Johannesbrief, 2. Johannesbrief, Offenbarung und mehr. Wir wissen, es gibt tatsächlich Irrlehrer, auch einige heute in unserem Land. Und du wirst sehen, ich werde nachher ein paar Beispiele nennen, ohne Namen. Keine Sorge, Armin, alles gut. Du kennst auch einige von ihnen. Aber die Sache ist, dieses Wort Irrlehrer, das ist eine Fremdbezeichnung. Eine Fremdbezeichnung. Das heißt, zwei Dinge. Ja, es gibt wirklich Irrlehrer, da sind Jesus und das Neue Testament glasklar. Aber kein Irrlehrer bezeichnet sich selbst als Irrlehrer. Ist irgendwie klar, wäre schlecht fürs Marketing. Ja? Keiner wird zu dir kommen und sagen, gestatten, mein Name ist so und so, ich bin Irrlehrer, ich würde dich gerne die Verdammnis führen und bezahl du mir nebenbei meinen Privatjet. Macht keinen Sinn. Sondern denk zurück an die Notaufnahme. Sie werden dir nicht sagen, ah, ich bin in Wahrheit ein falscher 50er, lass mich bloß nicht in die Nähe von Patienten. Das werden sie nicht sagen. Sondern sie haben den gleichen Sanitäterkleidung an wie echte Sanitäter, sie haben die gleichen Arztkittel an wie echte Ärzte und vielleicht haben sie sogar irgendwann mal etwas Medizinähnliches studiert. Jetzt denkst du vielleicht, wie soll ich dann den Unterschied erkennen? Na, kurz gesagt, an der Behandlung. An der Behandlung und an dem, was danach mit dem Patienten passiert. Rettet die Behandlung das Leben des Patienten? Verlängert sie sein Leben? Oder verkürzt es sie sogar? Das ist der Unterschied. Rettet sie das Leben oder verkürzt sie das Leben? Lass uns kurz darüber nachdenken, was das bedeutet. Jetzt denkst du vielleicht, okay, das verstehe ich. Wenn die Behandlungsmethode das Gegenteil von dem tut, was sie soll, ja, wenn die Behandlungsmethode keine Leben rettet, obwohl sie das sollte, dann wird es Zeit, dass wir uns den Arzt genauer anschauen. Richtig. Egal, was für einen Kittel er trägt oder was für einen Titel er trägt oder wie er auftritt. Verstanden. Aber jetzt denkst du vielleicht, ist es dann nicht schon zu spät? Was ist, wenn es die falsche Behandlung war? Was ist, wenn der Patient dann im schlimmsten Fall sogar tot ist und nicht mehr wiederbelebt werden kann? Und das stimmt. Das ist ein echtes Dilemma. Also was tun? Wollen wir gleich zum Abendmahl übergehen oder wollen wir in die Bibel gucken? Wir haben Glück. Das Neue Testament spricht sehr viel über dieses Phänomen. Warum spricht Gott im Neuen Testament so viel? Er will, dass du Bescheid weißt. Deswegen macht er das. Gott will, dass du darüber Bescheid weißt. Und Gott hat uns im Neuen Testament eine bombenstarke Hilfeleistung gegeben, nämlich eine Reihe von Merkmalen, das sind genau 8 Stück, jetzt kennst du schon die Liederung der Predigt, anhand derer wir Irrlehren erkennen können. Genau 8 Merkmale. Und die gehen wir jetzt durch. Diese 8 einfachen und anschaulichen Merkmale, die sind wirklich ein Geschenk des Himmels, man kann es nicht anders sagen, besonders für unsere heutige Zeit. Und sie helfen dir. Damit kannst du frühzeitig selbst erkennen, selbst anhand deiner eigenen Bibel. Brauchst du mich nicht, brauchst sonst keinen, brauchst keinen Pastor, kannst du selber machen. Kannst du selbst erkennen, ob jemand ein Irrlehrer sein kann oder nicht. Egal, was er von sich selbst behauptet, egal wie gescheit er auftritt, egal wie autoritär er auftritt, egal wie der rhetorisch ist, egal welche Titel er hat, egal wie kurz oder lang er schon auf dem Pult oder auf einer Bühne oder in der Öffentlichkeit steht, egal wie klein oder wie groß die Gefolgschaft ist, egal wie viele oder wie wenige Podcast-Zuhörer oder YouTube-Klicks er hat, spielt keine Rolle. All das hat vor Gott nichts zu sagen. Ich wiederhole nochmal, all das, diese weltlichen Erfolgsmerkmale, haben vor Gott nichts zu sagen, gar nichts. Bevor wir uns die Kriterien jetzt angucken, ein freundliches Wort der Warnung, und hier predige ich zu 99% mir selbst. Das eine ist, lass uns die Kirche im Dorf lassen. Dieses Wort Irrlehrer, das ist ein großes Wort, das sollten wir nicht leichtfertig in den Mund nehmen, das sollte uns nicht schnell über die Lippen kommen. Ja? Wir wollen nicht leichtfertig jemanden einen Irrlehrer nennen. Die Rede ist hier von Lehrern. Ja? Ich mache es mal ein bisschen in einem albernen Bild, dass man sich gut merken kann. Es gibt einen großen Unterschied zwischen einem reißenden Wolf und einem suchenden Schaf. Es gibt einen großen Unterschied. Zum Beispiel, wenn jemand auf einer Kanzel steht, über eine Kamera, ein Mikrofon, Bildschirme, zehntausende Menschen erreicht, wenn jemand in einer Autoritätsposition ist, dann ist das ein Unterschied. Aber wenn jemand in einem Hauskreis ist und fragt, naja, also wo steht denn das jetzt mit dem stellvertretenden Sühnetod in der Bibel? Kein Problem, ganz entspannt, gehen wir durch. Gehen wir zusammen die Bibel durch und zeigen das. Wenn jetzt jemand frisch bekehrt ist und fragt, naja, also das mit der Trinitätslehre, ich habe schon 3 Kapitel Genesis gelesen, da stand es noch nicht drin. Ist das wirklich so biblisch? Kein Problem, alles gut. Ja. Aber wenn jemand sich auf eine Kanzel stellt, ein Mikrofon in die Hand nimmt und zu zehntausenden Leuten spricht und solche Dinge behauptet wie, den Sühnetod gibt's nicht, oder man kann sich inzwischen auch nach dem Tod bekehren, dann haben wir ein großes Problem. Weil das ist eine ganz andere Situation. Nun wird er gelehrt, nicht gefragt. Der Unterschied ist auch der Einfluss. Der Unterschied ist, was Leute dir zutrauen. Und dazu ein Beispiel. Wenn ich, Markus, jetzt so normal gekleidet in ein Krankenhaus gehe, dann schert das niemanden. Hoffentlich gehe ich nur dahin, wo ich hingehen soll. Aber danke Maike, aber sobald ich jetzt tatsächlich ankomme mit einem Kittel, mit einem Stethoskop und mir eine Schar von, können ja auch Models sein, Leute, die aussehen wie Sanitäter, hinter mir anfangen, hinter mir herzulaufen und ich anfange, Befehle zu erteilen, dann ist das eine andere Situation. Ja? Was der Unterschied ist, die Menschen werden mir nun Einfluss zugestehen, zu Recht oder zu Unrecht. Deshalb, und das ist das andere, wir dürfen da nicht naiv sein. Ich wiederhole das nochmal, wir dürfen uns nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Ich wiederhole es nochmal, wir dürfen uns nicht von Äußerlichkeiten täuschen lassen. Ob jemand auf einer Kanzel oder einer Bühne steht, ob er einen Doktortitel hat oder ein Podcast-Following oder nicht, davon wollen wir uns nicht einlullen lassen. Wir Deutschen, wir kennen ja dieses Märchen von des Kaisers neue Kleider. Guter Punkt. Ja. Warum? Weil nicht der Sprecher ist entscheidend, sondern das Gesagte. Und wenn du heute nur eines mitnimmst, na gut, ich habe 2 wichtige Botschaften, aber das wäre die eine von denen. Nicht der Sprecher ist entscheidend, sondern das Gesagte. Nicht Sachen von der Person entscheiden, vom Inhalt. Deshalb, denk daran, wir alle müssen uns für die Wahrheit verantworten und Lehrer, steht es immer wieder in der Bibel drin, Jakobus 3, Jesus Lukas 12, Hebräer 13 und so weiter, Lehrer werden härter gerichtet. Deshalb schreibt Paulus auch ausgerechnet an die Gemeinde von Thessaloniki, das sind Leute, die sehr, sehr frisch im Glauben waren, erst vor ein paar Wochen sich bekehrt hatten, schreibt er zu denen, als eine der ersten und grundlegendsten Sachen, die er ihnen für ihr langes Glaubensleben mitgeben will, er schreibt ihnen, prüft alles und behaltet das Gute. Das kommt uns auch so schnell über die Lippen, aber haben wir dann mal drüber nachgedacht, was das bedeutet, ja? Prüft alles und behaltet das Gute. Der erste Satz heißt, prüft es. Prüft es wirklich. Woran prüfen? Naja, wer soll das prüfen? Du und ich. Woran sollen wir es prüfen? An der Schrift. Und nur an der Schrift, sola scriptura. Sage ich jetzt nicht, weil wir gerade aus Wittenberg kommen. Also, die 8 biblischen Merkmale von Irrlehren. Was sind 8 klare Warnsignale, anhand derer du einen Wolf im Schafspelz erkennen kannst? Und am Ende von dieser Predigt zeige ich dir, das ist wahrscheinlich für die Leute im fortgeschrittenen Semester besonders interessant, zeige ich dir, was die 4 größten Irrlehren unserer Zeit sind, was die Ursache dahinter ist und warum es uns jungen Leuten unter 40 so schwer damit fällt. Das geht euch vielleicht ein bisschen leichter. Wir haben damit ganz große Probleme und vielleicht kann ich da ein bisschen Verständnis bewecken, um die Generation da ein bisschen zusammenzubringen. Wer jetzt hier dazu Notizen machen möchte, für sich selbst oder für die Leute, die nicht da sind, ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Ich lade dich ausdrücklich rein. Ja, das ist jetzt dein Handy in die Hand zu nehmen, zum Mitschreiben. Ich habe es auch bewusst so gemacht. Auch die Folien, die wir hier haben, die sind auch zum Mitschreiben für die wichtigsten Punkte. Deswegen, ich zeige dir dann auch genau, an welcher Stelle das sind. Das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Also, was sind 8 klare Warnsignale, anhand derer du einen Wolf im Schafspelz, einen Irrlehrer, erkennst? Und nochmal, am Ende zeige ich dir, was die 4 größten Irrlehrer in unserer Zeit sind und welche Ursachen dahinter stehen. Also, 8 biblische Merkmale von Irrlehren. Wir fangen beim offensichtlichsten an und dann gehen wir immer tiefer. Also, 8 biblische Merkmale. Merkmal Nummer 1. Irrlehre lehrt Falsches über das Evangelium und über die Rettung. Nochmal. Irrlehre lehrt Falsches über das Evangelium und über die Rettung. Im 2. Petrusbrief, da heißt es, Irrlehrer verleugnen, dass Jesus rettet. Irrlehrer verleugnen, dass Jesus rettet. Ein Beispiel. Vor 500 Jahren hat eine große Kirche hier bei uns in Mitteleuropa behauptet, dass Sünder, die aber schon gerettet sind, die aber schon begnadigt sind, dass wiedergeborene Christen nach dem Tod angeblich in ein Feuer kommen und dort angeblich schrecklich leiden würden. Aber wenn du der Kirche Geld geben würdest, könntest du damit angeblich die Qual für deine Angehörigen verkürzen. Das sind gleich 2 Irrlehren in einem. Einmal ist das die Irrlehre, dass jemand, der sich an Jesus für seine Rettung festklammert, dass der angeblich verloren gehen würde. Das ist nicht so. Und die 2. Irrlehre ist, dass man nach dem Tod angeblich von der Strafe in den Himmel wechseln könnte, nach dem Tod. Das ist auch klar gegen die biblische Lehre. Das gerade war der sogenannte Ablasshandel, ja, und der Vollständigkeit und Transparenz halber, den hat die römisch-katholische Kirche inzwischen selbst verworfen, die haben das klargestellt. Ich will das ganz deutlich machen, dass das hier nicht jemand in den falschen Hals kriegt, die haben sich selbst davon distanziert. Ja. Aber was damals den Leuten kommuniziert wurde, das war eine himmelschreiende Irrlehre. Warum? Weil sie gesagt haben, überleg mal, was steckt dahinter, sie haben gesagt, Jesus rettet nicht. Oder zumindest nicht vollständig, zumindest nicht genug, zumindest nicht allein, sondern du brauchst noch was anderes. Du brauchst noch Ablassbriefe. Heutige Varianten dieser Irrlehre, die gibt es auch, die klingen im ersten Moment ein bisschen harmloser, weil wir sie mehr gewöhnt sind, aber denk dran, die Leute damals, für die klang das mit der Ablasslehre auch relativ natürlich. Heutige Varianten davon sind zum Beispiel, jeder Mensch kann in den Wald gehen und Gott begegnen, dazu muss ich nicht christlich sein. Wer sagt mir denn aber, dass ich dem lebendigen christlichen Gott im Wald begegne und nicht einer Einbildung meiner Gedanken oder meiner Gefühle oder Mächten, die vielleicht gar keine guten Absichten haben? Variante 2. Ich kann ja auch in anderen Religionen das Heil finden. Okay, erklären wir das mal Jesus. Variante 3. Klar haben Hindus und Muslime ihren eigenen Heilsweg, wie Pfarrer das heute noch Land auf Land abpredigen. Schwierig. Es sagt wieder, nee, was Jesus getan hat, das ist nun mal nicht der Weg. Oder nein, Juden dürfen wir nicht das Evangelium verkündigen, wie die evangelische Kirche das heute vollmundig auf ihrer eigenen Webseite groß zu stehen hat. Ich will auf den Punkt ganz kurz eingehen, ja. Johannes der Täufer hat Juden aufgerufen zu Buße und Umkehr. Petrus hat in der Pfingstpredigt Juden zur Umkehr und Nachfolge Jesu Christi gerufen. Die Apostel haben, ich habe es durchgezählt, in 83,6% aller Verse in der Apostelgeschichte haben sie zu Juden gepredigt und zur Umkehr und Nachfolge Jesu Christi gerufen. Jesus selbst hat hauptsächlich Juden zur Umkehr und Nachfolge gerufen. Alle von ihnen, die übrigens alle ihr Leben dafür gelassen haben, sollen plötzlich alle falsch gelegen haben? Wir heute wissen es besser als die Apostel und besser als Jesus? Das ist zumindest die Position, für die die evangelische Kirche sich entschieden hat. Und von dort aus ist es nur noch ein kleiner Schritt bis hin zu der Irrlehre, wir dürfen überhaupt nicht missionieren, wir dürfen nicht evangelisieren. Und nur nebenbei, ich bring's mal auf den Punkt, das ist eine direkte Missachtung von Jesus' ausdrücklichem Missionsbefehl, den Jesus sogar 6-mal wiederholt. Ja, damit es auch jeder in der letzten Reihe verstanden hat. Nicht die Predigt, sondern den Missionsbefehl. Man denke an die Jünger damals, Petrus, der hat es wahrscheinlich 6-mal gebraucht. Wir lesen es auch in der Bibel, Deuteronomium 13 zum Beispiel, Irrlehre fordert eine Weltanschauung, die dem biblischen Befund widerspricht. Und deshalb, ich komme zum Schluss von diesem Punkt, ist es so wichtig, dass wir die Grundbotschaft der Bibel verstehen. Die Grundbotschaft der Bibel, ja. Achtung, jetzt zum Mitschreiben. Das Evangelium in 8 Worten. Jesus starb für dich. Du kannst freigesprochen sein. Ich wiederhole es nochmal. Jesus steht in der Mitte, deswegen hier ein Kreuz. Er ist gestorben, das Kreuz, für dich, stellvertretender Sühnetod. Du geht um dich persönlich. Du kannst, bist nicht automatisch, sondern du kannst freigesprochen sein freigesprochen, weil du wahrscheinlich, wie ich auch, schuldig bist und wir einen Freispruch brauchen, nicht weil wir unschuldig sind, sondern weil es eine Begnadigung ist. Deswegen Zusammenfassung von Punkt 1, Irrlehre lehrt Falsches über das Evangelium und über die Rettung. Punkt 2, auch sehr offensichtlich, Irrlehre lehrt Falsches über Jesus. Irrlehre lehrt Falsches über Jesus. Falls du dir nur diese beiden Sachen von heute merkst, ja, die ersten beiden Punkte, Irrlehre lehrt Falsches über das Evangelium und Falsches über Jesus, da bin ich sehr dankbar, da werde ich heute Abend ein großes Dankgebet sprechen, wenn das bei dir hängen bleibt, wirklich. Deswegen achte darauf, was Leute sagen über die Rettung und was Leute sagen über Jesus. Das ist der Knackpunkt. Kurze Randanekdote. Ich habe mich damals in der Fahrschule sehr dumm angestellt. Ich brauchte über 60 Stunden, bis ich das hinbekommen habe. Und das mit dem Schulterblick war bis zum Ende ein echter Kampf. Und bei der Fahrprüfung hat mich der Fahrlehrer nur deswegen durchkommen lassen, weil der zufälligerweise Freund war mit dem Fahrprüfer und weil er einfach mich nicht mehr ertragen konnte. Aber so richtig, ich musste sogar versprechen, dass ich nach der Fahrstunde selbst nochmal weiter Fahrstunden nehme, also nach der Fahrprüfung, als ich den Führerschein hatte. So schlimm war es. Aber der Groschen ist dann irgendwann gefallen, so um Stunde 70 bis 80, mein Konto war schon im Dispo. Als der Fahrlehrer folgenden Satz gesagt hat, hätte er auch mal 3.000 Euro vorsagen können, als er nämlich gesagt hat, Markus, der Knackpunkt sind die Vorfahrtsregeln. Solange du die Vorfahrtsregeln halbwegs auf der Kette hast, ist das schon mal die halbe Miete. Da dachte ich so, oh. Gut, da wusste ich, worauf ich mich konzentrieren musste. Gleiches hier, die Vorfahrtsregeln in der christlichen Weltanschauung sind Evangelium und Rettung und Jesus. Das sind die Vorfahrtsregeln. Wenn du die triffst, dann wirst du beim Rest sehr wahrscheinlich nicht völlig schief daneben abbiegen. Deswegen, achte darauf, was Leute über die Rettung, was Leute über Jesus sagen. Was sagen sie, wie du beim jüngsten Gericht gerettet werden kannst? Was sagen sie, wie du nicht gerettet werden kannst? Was sagen sie, wer Jesus ist? Was sagen sie, wer Jesus nicht ist? Heißt es nochmal, 2. Korinther 11, Galater 1, Irrlehre lehrt Dinge über Jesus, die mit dem Neuen Testament nicht vereinbar sind. 1. Johannes 4, da heißt es, wer sagt, Jesus wäre nicht von Gott, sondern, ich ergänze, einfach ein Prophet oder ein Menschenbruder oder irgendein Wanderprediger, der durch einen Justizirrtum hingerichtet wurde, das ist Irrlehre. 2. Johannes 7, viele Betrüger sind in die Welt gekommen, sie glauben nicht, dass Jesus Christus wirklich als Gott in menschlicher Gestalt auf die Erde kam. Wer so denkt, 2. Johannes 7, ist ein Verführer. Ein sehr bekannter Universitätstheologe, ganz ruhig Armin, der sagte, ja, eine Christusgestalt, die brauchen wir schon, aber das muss nicht unbedingt Jesus sein. Also wir hätten gerne einen Christus in unserer Religion, aber das muss mit Jesus nichts zu tun haben. Das ist ein christlicher Theologe. Sondern er sagt, man kann auch einfach andere Christusgestalten in heidnischen Religionen haben, das wäre im Grunde das Gleiche. Oder dann wieder anderer, sehr bekannter Theologe, der sagt, Gott wäre angeblich nicht körperlich als Mensch gekommen und Jesus würde angeblich auch nicht körperlich wiederkommen. Ja, deshalb wieder Tipp, schau, was Leute auch lehren über diese letzten Dinge. Schau, was sie positiv lehren, was so sein wird, was passieren wird. Schau, was sie negativ lehren, was sie sagen, was nicht so ist. Schau es dir an, das ist ein guter Lackmustest. Wir fassen zusammen. Merkmal Nummer 1, ein Irrlehrer lehrt Falsches über das Evangelium und die Rettung. Merkmal 2, ein Irrlehrer lehrt Falsches über Jesus. Merkmal Nummer 3 ist auch leicht zu merken. Ein Irrlehrer lehrt direkt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen. Ein Irrlehrer lehrt direkt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen. Hier wollen wir einen kurzen Moment bleiben. Dazu gibt es in der Bibel folgende Anhaltspunkte. Zum Beispiel Jesaja 8, Jeremia 23, Hesekiel 13. Jemand stellt etwas anderes über die Weisungen des biblischen Gottes drüber. Zum Beispiel andere nichtchristliche Texte, wie zum Beispiel den Koran oder das Buch Mormon oder auch andere Sonderlehren, private Eingebungen oder vielleicht die Gesellschaft, den Zeitgeist, Mainstream, Befindlichkeiten und Gefühle. Dann haben wir ein Problem. Oder Jesus sagt das, Matthäus 24, Markus 13, ein Irrlehrer lehrt aus einer falschen Autorität heraus. Irrlehrer lehren durch Zeichen, Wunder, Spektakel und Emotionen. Wenn wir das aber mal wegnehmen, sagen wir mal einfach, besondere Zeichen zählen nicht, besondere Wunder zählen nicht, besondere Spektakel, besondere Emotionen zählen nicht. Wir wollen die Sachen anhand von der Schrift prüfen, was bleibt dann übrig? Darauf kommt es nämlich an. Bibeltext dazu aus 2. Johannes 9. Keiner, der über das hinausgeht, das ist ja unser Thema, über das hinausgeht, was Christus uns gelehrt hat, wird Gemeinschaft mit Gott haben. Nur wer bei dieser Lehre bleibt, der bleibt doch mit dem Vater und dem Sohn verbunden. So steht's da, steht's in deiner Bibel, habe ich mir nicht ausgedacht. Und im Neuen Testament hat Jesus uns sein letztes Wort gegeben. Das ist einer der Gründe, weshalb die ersten Christen es schon genannt haben, das Testament, das Neue Testament. weil es das finale Wort ist von Jesus. Das ist Jesus' finaler Wille. Oder wie unsere Rechenschaft vom Glauben, die da hinten am Fenster liegt, wie die das zu Recht sagt, die Rechenschaft vom Glauben sagt, Absatz 1, Paragraph 6, das Neue Testament, die Lehre des Neuen Testaments, kann durch keine nachfolgende Lehre überboten, okay, oder ergänzt werden. Durch keine nachfolgende Lehre, selbst die Rechenschaft vom Glauben nicht. Deshalb gibt es in der Bibel mehrfach die ganz scharfe Warnung, Achtung, steht in Deuteronomium 4, Sprüche 30, Offenbarung 22, die ganz scharfe Warnung, wir sollen der Schrift nichts hinzufügen und wir sollen auch nichts wegnehmen. Ich wiederhole nochmal, der Schrift nichts hinzufügen, aber auch nichts wegnehmen. Thema hinzufügen. Wir wollen kein drittes Testament schreiben. Wir wollen kein Buch Mormon schreiben. Wir wollen auch nicht, wie die Evangelische Kirche Deutschlands, das sogar in ihrer Kirchenverfassung zementiert hat, wir wollen auch nicht die lutherischen Bekenntnisschriften über die Bibel stellen. Ja? Die Bekenntnisschriften, die zum Beispiel behaupten, dass der Mensch angeblich keinen freien Willen hätte. Okay? Die behaupten, dass es angeblich Erbsünde gäbe, also dass Menschen angeblich in Sünden geboren werden und angeblich Millionen von Kleinkindern in der Hölle wären, die nichts dafür könnten. Das ist nicht die biblische Lehre. Das ist das Gegenteil von biblischer Lehre. Die Bekenntnisschriften, die politische Durchsetzung der Todesstrafe bis zum heutigen Tag fordern, die bis zum heutigen Tag in ihren Dokumenten behaupten, der Papst wäre der Antichrist und wo evangelische Pfarrer bis zum heutigen Tag darauf eingeschworen werden, dass, Achtung, jetzt kommt's, wörtliches Zitat, dass das Heil angeblich nicht durch den Glauben allein kommt, sondern durch die Taufe. Ich wiederhole nochmal, Zitat aus den Bekenntnisschriften, dass das Heil nicht durch den Glauben allein kommt, sondern durch die Taufe. Die behaupten, dass man auf keinen Fall zulassen dürfte, dass Säuglinge ungetauft sind und die Idee einer gläubigen Taufe sogar absurd ist und alle, die gläubigen Taufe praktizieren, das sind wir, zu verwerfen sind. Kannst du alles selbst nachlesen? Confessio Augustana 9, Großer Katechismus 7, Konkordienformel 1 und 12 und die Verfassung der EKD und EKM. Wer die Quellen sehen möchte, zeige ich dir gern. Ich habe sie mit, sprich mich nach dem Gottesdienst gern an. Ist keine Erfindung von mir. Ich könnte jetzt noch mehr Beispiele nennen, aber all das ist falsch. Es ist komplett unbiblisch und ja, diese einzelnen Punkte, die sind Irrlehre. Diese Irrlehre beginnt, wo Menschen der Bibel Dinge hinzufügen, die da gar nicht stehen und die nicht dazu passen. Wir wollen nichts hinzufügen, wir wollen nichts wegnehmen. Sagt Jesus in Offenbarung 22, wenn jemand irgendetwas von den prophetischen Worten dieses Buches wegnimmt, ist das Schlusswort der Bibel übrigens, dem wird Gott seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen. Und ich denke, das mit dem Wegnehmen, das haben wir manchmal nicht genug auf dem Schirm. Weil Irrlehre ist damals wie heute auch, wo ich Entscheidendes weglasse. Angelika, du hast es so schön erzählt, ja? Du hast ein Puzzle, stell dir vor, du hast ein Puzzle mit 8 Teilen nur, ja, bist du wahrscheinlich in 2 Nanosekunden durch, aber es fehlt ein Randteil, es fehlt ein Mittelteil. Dann ist es nicht das Puzzle. Das funktioniert nicht. Du brauchst alle Teile davon, zumindest alle wesentlichen Teile. Persönliches Zeugnis, Zeugnis von mir. Genau dieses Wegnehmen ist aber das, was in der zeitgenössischen liberalen Theologie passiert. Also ich zum Beispiel, ich war liberaler Theologe, das war Anfang der 2010er Jahre. Ich war da auch öffentlich viel unterwegs, habe da einiges gemacht und so. Und damals war das so, ich war nicht der Einzige, aber ich habe mitgemacht. Wir haben damals eine Sache nach der anderen aus der Bibel weggestrichen. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen, aber das ist die Zusammenfassung. Wir damals im Theologiestudium an der Universitätstheologie, wir wollten zwar diese frommen Formeln, dieses fromme Drumherum, das wollten wir irgendwie beibehalten, aber wir wollten etwas anderes draus machen. Aber natürlich wollten wir nur die Teile nehmen, die gerade gesellschaftskonform sind. Wir wollten nichts, was erfordert, dass wir selbst uns ändern. Wir wollten einen Gott, den wir zwar Herr nennen, der aber bitte keine Ansprüche auf unser Leben stellen darf. Wir wollten uns als Christen fühlen und unsere christliche Identität zwar nicht aufgeben, aber wir wollten keineswegs einen Unterschied darstellen zu Nichtchristen oder vielleicht zu anderen Nichtchristen. Ich sage das, wie gesagt, in voller Selbstkritik zu dem, was ich damals gelebt und verbreitet habe. Liberale, progressive Theologie, das ist ein Etikettenschwindel. Es ist wirklich so. Wir haben damals den Leuten etwas als Christentum verkauft, was den Kernaussagen des Christentums widersprochen hat. Das war so ein bisschen, als ob mein Bruder ein Placebo ohne Wirkstoff verschreiben würde. Ein Medikament ohne Wirkstoff ist ein Placebo. Das kommt dabei heraus, wenn du aus Einzelteilen vom Christentum eine neue Weltanschauung schaffen willst, die keinen Anstoß erregen darf und dich trotzdem Christ nennst. Konkretes, praktisches Beispiel. Ist leider nicht ausgedacht, ist wirklich real aus meiner Zeit damals. Wir haben so ein bisschen überlegt, das apostolische Glaubensbekenntnis, was wir auch hier hatten, was wir dieses Jahr, die letzten Monate durchgenommen haben, haben wir überlegt, ist nicht mehr zeitgemäß. Ist zu sperrig. Fühlt sich nicht gut an und Leute identifizieren sich nicht damit. Also haben wir überlegt, vielleicht können wir das Glaubensbekenntnis irgendwie anders machen. Und was wir gemacht haben, war Folgendes. Das ist apostolische Glaubensbekenntnis. Kennen und lieben wir alle, okay? Dass wir gesagt haben, naja, weißt du was? Wir streichen erstmal alles raus, was Heilsgeschichte ist. Warum? Weil das verunsichert die Menschen. Dann sah es so aus. Dann haben wir überlegt, okay, wir streichen mal alles raus, wo nicht der liebe Gott ist. Weil Menschen wollen ja ein gutes Gefühl haben und alles, was den Menschen kein gutes Gefühl gibt, passt nicht mehr. So. Und dann haben wir überlegt, okay, das ist immer noch so schwierig, weil wenn du jetzt jemanden auf der Straße kommst, Gott und Engel und Dämonen und Himmel, Hölle und so weiter, das ist alles zu übernatürlich, da hat der Mensch in der westlichen Welt hat keinen Bezug mehr dazu. Also haben wir das auch ausgestrichen, dann blieb folgendes Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Jesus, geboren von Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Ich glaube an Gemeinschaft. Amen. Und über das Amen können wir auch nochmal diskutieren. Ist tatsächlich kein Witz. Also ihr dürft gerne lachen, aber es ist aber wirklich so passiert. Und das kommt dabei raus, wenn du aus Einzelteilen vom Christentum eine neue Weltanschauung schaffen willst, die keinen Anstoß erregen darf und das Ganze trotzdem Christentum nennst. Das ist das Problem. Dieses Problem habe ich damit. Aber was wir damals nicht verstanden haben als liberale Theologen, wieder in Selbstkritik, als Jesus sich umgeben hat mit Sündern, was ist da passiert? Hat Jesus sich verändert oder haben die Sünder sich verändert? Wer muss sich an wen angleichen? Ja? Was lehrt uns das als Christen? Denk mal drüber nach. Ich habe neulich, gar nicht so lange her, habe ich in einem liberalen, postevangelikalen Text gelesen, da schrieb die Person, es kommt gar nicht darauf an, ob Jesus damals wirklich den Sturm gestillt hat. Sturmstillung, See Genezareth, ne? Es kommt gar nicht darauf an, ob Jesus wirklich den Sturm gestillt hat. Hauptsache, schrieb die Person, er stillt heute den Sturm in meinem Herzen. Was für eine absurde Logik. Wenn Jesus damals nicht den echten Sturm gestillt hat, dann hat er doch überhaupt nicht heute die Macht, noch irgendwas zu stillen. Dann ist er doch einfach tot. Er kann doch tatsächlich nur dann etwas bewirken, solange Jesus weit, weit mehr als ein Mensch war und ist. Und das wird doch bestätigt in den übernatürlichen Wundern, zum Beispiel der Stillung des Sturms. Wir damals in der liberalen Theologie, wir haben nicht gerechnet mit einem persönlichen Gott, der eigene Charaktereigenschaften hat, die anders sind als meine, der wirklich aktiv werden kann und wirklich aktiv sein wird. Sind wir wieder beim Thema Gericht und Endzeit. 2. Timotheusbrief schreibt dazu, Sie, die Irrlehrer, haben den Anschein, das Aussehen von Frömmigkeit, aber sie verleugnen die Kraft von wahrer Gottesfurcht, sie verleugnen die Kraft Gottes. Also sie haben den Anschein von Gottesfurcht, aber verleugnen die Kraft Gottes. Sie gehen nicht ehrlich, nicht wirklich, nicht ernsthaft davon aus, dass Gott in der Tiefe in unser Leben und in das Weltgeschehen eingreifen kann und eingreifen wird. Ich fasse zusammen, lange Rede, kurzer Sinn. Um Lehrer anhand der Bibel zu prüfen, dafür musst du deine Bibel kennen. Wirklich jetzt. Du kannst dein eigenes tägliches Bibelstudium, kannst du nicht abwälzen auf Karl, das kannst du nicht abwälzen auf Andrea und Siegbert, das kannst du nicht auf deinen Hauskreis abwälzen, auf deinen Ehemann, auf deine Ehefrau oder auf deine Eltern. Woher willst du denn wissen, ob dir irgendjemand Stuss erzählt? Das geht nicht. Das ist deine Verantwortung, die von jedem Christen. Du musst deine Bibel selbst zumindest so gut kennen, dass du erkennst, sobald jemand etwas behauptet, das der Bibel widerspricht. Das hat doch was mit Selbstachtung zu tun. Das ist doch was, was wir von uns selbst aus wollen, oder? Also Zusammenfassung zu 1. Irrlehre lehrt Falsches über das Evangelium. Irrlehre lehrt Falsches über Jesus. Und Irrlehre lehrt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen. Punkt 4. Irrlehre lehrt aus falscher Motivation. Das ist jetzt schnell erklärt und schnell verstanden. Dazu heißt es, Judasbrief, Vers 11. Sie, die Irrlehrer, haben denselben Weg eingeschlagen wie Kain, von Kain und Abel. Was war das für ein Weg? Ich fasse zusammen, das war der Weg von Halbherzigkeit, von Eifersucht, von einem Kreisen um mir, mich und mein und dass ich mich nicht um andere Menschen schere. Dann, ich lese wieder aus Judasbrief, wie Bileam waren sie für Geld zu allem bereit. Ist auch selbsterklärend, ne? Wir alle sind käuflich, die Frage ist nur der Preis. Bei den einen ist es sowas wie Geld, bei den anderen ist es Erfolg, Ansehen, Respekt, Anerkennung, Annahme, Harmonie, Liebe, Sex. Deshalb, wir wollen sensibel sein, was ist mein Preis? Wo bin ich ansprechbar? Wo bin ich versuchbar? Wo bin ich vielleicht sogar käuflich? Und dann Judasbrief, Vers 11. Und wie Korach gehen die Irrlehrer zugrunde an ihrer Aufsässigkeit. Also da wieder keine Unterordnung, in dem Fall unter Mose, also unter die Dinge, die Gott schon bestätigt hat, wie die Bibel. Irrlehrer wollen sich nicht anhand der Bibel überprüfen lassen. Judasbrief, Vers 11. Sondern 2. Petrus 2, aus Habsucht und aus Gier werden sie durch frei erfundene Worte mit euch Geschäfte machen. Nochmal, durch Habsucht und Gier werden sie durch frei erfundene Worte mit euch Geschäfte machen. Haben wir es wieder ganz klar auf den Punkt gebracht. Wir denken zum Beispiel an das Wohlstandsevangelium. Das heißt, sie wollen Geschäfte machen, sich selbst bereichern. Sie würden es also nicht tun, wenn sie sich selbst damit nicht bereichern. Die Motivation ist Habsucht und Gier, muss nicht nach Geld sein, kann auch noch Anerkennung sein, Liebe und so weiter. Und der Hauptweg ist frei erfundenes ohne biblische Basis. Also Zusammenfassung, Punkt 1, Irrlehrer lehren Falsches über das Evangelium und die Rettung. Sie lehren Falsches über Jesus und sie lehren direkt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen, und sie lehren aus einer falschen Motivation. Punkt 5. Irrlehre führt zu falschen Ergebnissen. Zu falschen Ergebnissen. Oh, danke schön, Paul. Das wollen wir jetzt mal ein bisschen anschaulich machen, weil ich glaube, das ist in unserer Zeit sehr, sehr wichtig und sehr aktuell. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, Matthäus 7. Und die Früchte von Irrlehren sind Dinge, die mit den Kernbestandteilen der neuen testamentlichen Botschaft nicht vereinbar sind. Wo Jesus nicht das letzte Wort hat. Wo Dinge, die Jesus klipp und klar Sünden nennt, für sie kein Problem sind. Ich will dazu, und ich mache das nur einmal heute, versprochen, ein drastisches Beispiel nennen. In der Westseite von Kolumbien, am Pazifischen Ozean, also südamerikanischer Kontinent, Kolumbien ist so Nordwesten, und da an der Westseite Kolumbiens am Pazifischen Ozean, werden von der Drogenmafia vor allem unverheiratete christliche Frauen entführt. Das gleiche gilt für radikal-muslimische Milizen in Afghanistan, im Sudan und in Nigeria. Wofür werden sie entführt? Für Sex oder um sie für Sex zu verkaufen. Denn die Entführer wissen meistens, die allermeisten unverheirateten Christinnen, egal welchen Alters, sind jungfräulich und das erzielt einen besonders hohen Preis. Woher aber wissen die Entführer das? Und tatsächlich, wörtliches Zitat von jemandem, der ein solcher Entführer war, nicht von mir, weil sie die Heilige Schrift der Christen gelesen haben, weil sie sie kennen, weil sich das rumspricht und weil sie wissen, dass das Neue Testament, nicht das Alte, den Christen das so vorschreibt, für Männer ganz genauso. Christenverfolger wissen das. Islamische Terroristen, Al-Shabaab, weiß das. Wenn das falsch wäre, wenn das nirgendwo im Neuen Testament steht, wenn Jesus das nie gesagt hätte, ich spitze es ein letztes Mal zu, du könntest hunderte Vergewaltigungen pro Jahr verhindern, indem du nach Kolumbien, Afghanistan, Sudan und Nigeria reist und tausenden verfolgten Christen erklärst, dass sie ihre Bibel ja gar nicht richtig verstehen und sich einfach mal locker machen sollen und so leben wie wir im Westen. Deswegen, im Neuen Testament wird Irrlehre immer wieder mit Sexualethik in eins gebracht. Und es tut mir leid, dass ich das immer wieder sage. Ich, wie gesagt, ich habe da auch keinen Spaß, sondern ich sage es nur einmal heute. Das Neue Testament lehrt das. Und Jesus selbst ist da klipp und klar, dass Sexualität außerhalb der Ehe und ohne Ehre wirklich Sünde ist. Das ist nicht meine Meinung. Das ist absoluter Konsens in der internationalen Jesusforschung. Da gibt es keinen Weg dran vorbei. Und genau das ist der Punkt. Irrlehre behauptet, dass man als Christ einfach weiter sündigen kann, dass das kein Problem wäre. Johannes 5. Oder dass es nicht nötig wäre, sein Leben zu ändern, Stichwort Bekehrung. Oder dass es kein jüngstes Gericht gäbe, das irgendwie irgendjemandem gefährlich werden könnte, Stichwort Allversöhnung. Oder dass man irgendetwas tun müsste, damit Gott einem vergibt, zusätzliche Taten, Ablasshandel etc. Ein anderes Beispiel ist, und ich gehe wieder in die Selbstkritik rein, Gemeinden leben an dem vorbei, was Jesus will. Eine Gemeinde oder auch Christen haben keine Liebe, keine echte, gelebte und spürbare Liebe für Menschen, die noch verloren sind, aber auch unter uns Christen. Und da müssen wir Evangelikale uns häufig an die eigene Nase fassen. Und ich selbst, ich Markus, ich habe hier wirklich noch zu lernen. Das ist eine echte Herzensbaustelle von mir. Ich arbeite da die letzten Jahre dran. Ich bin lange nicht da, wo ich sein will. Und ich muss da häufig Gott und auch andere Menschen um Vergebung bitten. Und ihr dürft ausdrücklich mich darauf ansprechen, wenn ich hier in der Menschenliebe mal wieder versage. Ich arbeite dran. Anderes Beispiel, wir erzählen anderen Menschen nicht von Jesus weiter. Wir können ja gerne über das Wie diskutieren, wie wir anderen Menschen weitererzählen. Ich habe da eine Überzeugung, wie das ich auch begründen kann, aber hier geht es erstmal um das Ob. Ich freue mich noch sehr auf den Workshop mit Matthias und Tina nächstes Wochenende. Ich glaube, da werden wir einige Lacher und Aha-Momente haben. Und wieder zusammenfassendes Beispiel zum Thema Irrlehren. Das ist, wie wenn mein Bruder Leute behandelt, aber es würde dazu führen, dass sie nicht gesünder, dass sie nicht stärker werden, dass sie nicht, geistlich gesprochen, näher an Jesus hinwachsen, sondern dass sie kränker werden, dass sie schwächer werden, dass sie von der Heiligung wegwachsen und am Ende ihr Leben verlieren. Und dann ist das ganz gehörig die falsche Behandlung. Wir fassen zusammen. Irrlehre lehrt Falsches über das Evangelium und die Rettung. Irrlehre lehrt Falsches über Jesus. Irrlehre lehrt direkt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen. Irrlehre lehrt aus falscher Motivation. Und die Irrlehre führt zu unbiblischen Ergebnissen. Merkmal 6. Irrlehre hat falsche Prioritätensetzung. Falsche Prioritätensetzung. Das ist ein unterschätztes Problem. Ich glaube, da sind wir zu leichtfertig. Es gibt in der christlichen Weltanschauung gibt es Hauptthemen. Vereinfacht gesagt, alles, wo ich Klarheit über das Evangelium brauche, wie ich beim jüngsten Gericht gerettet werden kann. Das sind die Hauptthemen. Sind wir uns, glaube ich, einig. Und dann gibt es ganz, ganz viele Nebenthemen. Wann macht man Gottesdienst? Am Sonntag? Am Sonntag? Macht man ihn zum Beispiel morgens? Macht man ihn abends? Darf man Schlagzeug spielen? Darf man Klavier spielen? Darf man Gitarre spielen? Und so weiter und so fort. Das wären jetzt lauter Nebenthemen, als harmlose Beispiele. Und dieses Thema falsche Prioritätensetzung gibt es in zwei Richtungen. Einmal die Richtung, dass Leute Hauptthemen zu Nebenthemen herabstufen wollen. Reales Beispiel, ein sehr bekannter evangelischer Pfarrer, ich nenne jetzt den Namen nicht, der vor kurzem öffentlich behauptet hat, der stellvertretende Sühnetod Jesu Christi am Kreuz wäre Bullshit, wäre Ausscheidung eines Stieres, hat er gesagt. Der Punkt ist, er wurde nicht entlassen, es gab keine Abmahnung, es gab nicht mal ein Disziplinargespräch, im Gegenteil, die evangelische Kirche empfiehlt ihn auf ihrer Webseite sogar für junge Leute. Ich frage mich, was dieser Pfarrer einmal sagen wird, sobald er von Angesicht zu Angesicht vor Jesus steht. Das als Beispiel dafür, wenn absolute Herzensthemen Gottes, das Kreuz, von uns Menschen zu Nebensächlichkeiten herabgestuft werden. Es gibt auch ein gegenteiliges Problem und auch das sollten wir ernst nehmen, nämlich, dass Leute aus einer Mücke einen Elefanten machen. Reales Beispiel einer realen Gemeinde, ich nenne den Namen nicht, die haben als Lehre ganz zentral, das ist kein Scherz, dass ein Ehemann und eine Ehefrau auf keinen Fall miteinander tanzen dürfen. Das ist eine ganz zentrale Lehre. Da wird regelmäßig mehrfach im Jahr drüber gepredigt, das steht auch überall und so weiter, es wird allen Leuten gelehrt im Ehevorbereitungskurs und so weiter. Ehemann und Ehefrau dürfen nicht miteinander tanzen. Ich hoffe, ich schockiere jetzt keinen, aber es gibt Ehepaare, die machen noch ganz andere Sachen miteinander. Kein Kopfkino. Spaß beiseite. Für solche Behauptungen, dass Ehepaare angeblich nicht miteinander tanzen können, da gibt es keinerlei biblische Grundlage. Keinerlei Grundlage dafür, das Tanzen zu verbieten. Im Gegenteil, immer wieder ruft die Bibel dazu auf, dass Ehepaare, ich buchstabiere es mal ganz kurz aus, dass Ehepaare sich körperlich aneinander erfreuen dürfen, dass sie ihre Intimität genießen sollen. Es darf sein. Schau einfach rein, Genesis 26, Sprüche 5, das ganze Hohelied. Oder, anderes Beispiel, ich habe mit Menschen aus mehreren Gemeinden gesprochen, die behaupten, dass für Christen angeblich bestimmte Kleiderordnungen das Allerwichtigste wären. Ja, es ist jetzt nicht völlig egal, wie wir uns geben, was wir für andere von uns sehen. Und ja, wenn eine Gemeinde das Hausrecht hat, dann hat sie in ihren eigenen Räumlichkeiten auch Mitspracherecht, was Hausordnung angeht und so weiter. Aber solche Dinge, wie jemand sich kleidet, zum Zeichen dazu zu machen, ob er wiedergeboren ist oder nicht, das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Dazu heißt es sogar im Neuen Testament, wo Paulus schreibt, 1. Timotheus 1, Irrlehrer können dazu führen, dass wir uns mit Nebenschauplätzen aufhalten. Mit Nebenschauplätzen. Und wieder persönliche Anmerkung, diese Streitsucht unter uns Christen. Ich bin seit ungefähr 5 Jahren in sozialen Medien unterwegs und mich hat das sehr überrascht. Hätte ich nicht gedacht, wie rechthaberisch, wie hysterisch und wie streitsüchtig wir Christen manchmal sind, sobald es um Randthemen geht. Um Randthemen. Also nicht um Kernthemen wie das Evangelium, die Bibel, den Sühnetod, sondern drittklassige Randthemen wie in einem runtergewirtschafteten Freizeitverein. Ich schäme mich manchmal, was wir für ein Bild für verlorene Menschen abgeben. Statt mit Leidenschaft fürs Evangelium zu werben, sehen die Menschen von außen, wie wir uns gegenseitig wegen irgendwelcher drittklassigen Detailfragen zerfleischen. Ja? Nach dem Motto, glauben kann bei uns jeder, was will, aber bei der Farbe der Vorhänge, da hört der Spaß auf. Ja? Sind wir Christen wirklich so oberflächlich geworden, wie unsere Kritiker uns das vorwerfen? Ist vielleicht Hosea 4 ein prophetisches Wort für unsere Zeit geworden? Zitat, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Ich fühle mich da in Frage gestellt. Und bei all den Hochs und Segnungen, die ich in den letzten Jahren erleben durfte, ist das vielleicht die herbste Enttäuschung gewesen. Wie verblendet wir Christen manchmal sind, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Das hätte ich nicht gedacht vorher. Falsche Prioritätensetzung heißt, ich nehme Aussagen, die im biblischen Gesamtzusammenhang ganz, ganz wenig oder sogar nur unklar stellen. Und von allen 31.000 Versen der Bibel picke ich ausgerechnet die aus und mache dann auf dieser kleinen Grundlage schwerwiegende Aussagen, wie alles zu laufen hat. Schwierig. Beispiel Fegefeuer. Ich nehme es wieder an, weil es so offensichtlich ist. Ich hatte damals alleine, ohne Anleitung, das Neue Testament mehrfach durchgelesen. Habe natürlich nicht gleich alles verstanden, ist klar, aber so Wesentliches, ja. Und danach, erst als ich das zum ersten Mal das Neue Testament mehrfach durchgelesen hatte, hatte ich gehört, dass manche Menschen früher mal sich als Christen bezeichnet und an ein Fegefeuer geglaubt haben. Und dass das ja extrem wichtig wäre und absolut grundlegend für die ganze Weltanschauung. Und als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich, warte mal, ich bin kein Profi, aber wo kommt das jetzt her? Weil aus dem Neuen Testament, da kommst du da nicht hin. Im Gegenteil. Und unabhängig davon, du musst tierisch aufpassen, und das gilt für jeden von uns, mich komplett eingeschlossen, wir müssen echt aufpassen, dass wir nicht heilsrelevante Themen abstufen, aber auch, dass wir müssen aufpassen, dass wir nicht die nicht heilsrelevanten Themen, dass wir die behandeln, als ob sie wirklich wichtig wären. Wir müssen das unterscheiden. Es gibt biblische Wahrheiten, die weniger wichtig sind. Das in der katholischen Theologie gibt das ganz eindeutig. Da gibt es seit dem Zweiten Vatikanum die sogenannte Hierarchie der Wahrheiten. Aber auch Jesus selbst, das steht in Matthäus 23, 23, da spricht er im griechischen Grundtext, das heißt Tabaruta tu nomu, spricht er ganz klar darüber, dass es wichtiger und weniger wichtige Angelegenheiten gibt. Ganz klar. Und das ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Und das ist ein Anzeichen von geistlich Kranken und auch von gesetzlichen Gemeinden, dass sie das nicht mehr unterscheiden können. Ich wiederhole nochmal. Ein Anzeichen von geistlich Kranken und von gesetzlichen Gemeinden ist, dass sie nicht mehr wichtig und zentral von weniger wichtig und nebensächlich unterscheiden können. Beispiel von meinem Bruder. Beispiel, jemand hatte einen Motorradunfall, aber mein Bruder kommt und macht ihm ein Pflaster aufs Knie, statt den gebrochenen Arm zur Schiene. Falsche Prioritätensetzung. Oder er bindet einem Unfallopfer die Schnürsenkel, statt seine Atmung stabil zu halten. Beides schön, aber falsche Prioritätensetzung. Ja? Wir fassen zusammen. Irrlehre, erstens, lehrt Falsches über Evangelium und Rettung. Zweitens, lehrt Falsches über Jesus. Drittens, lehrt direkt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen. Viertens, lehrt aus falscher Motivation. Fünftens, die Lehre führt zu unbiblischen Ergebnissen. Und sechstens, die Lehre hat falsche Prioritätensetzung. Merkmal 7. Ich habe schon über die Hälfte geschafft. Merkmal 7. Der Lebenswandel. Irrlehre fördert einen, ich habe es mal ein bisschen sperrig formuliert, fördert einen unheiligen Lebenswandel. Einen unheiligen Lebenswandel. Was heißt das? Drei Zitate aus der Bibel, aus dem Neuen Testament. Judasbrief, Vers 4. Irrlehrer missbrauchen die Gnade Gottes, um ein zügelloses Leben zu führen. Das gibt es ja heute noch, das nennt man manchmal die Hyper-Grace-Bewegung, also Leute, die sagen, ach, ich bin errettet, ich kann machen, was ich will. Oder Römer 16. Irrlehrer folgen ihrem eigenen Appetit. Natürlich ist damit nicht nur der Gaumen gemeint. Oder auch wieder, 2. Petrusbrief, mit ihrem zügellosen Lebensstil werden sie jedoch viele Anhänger finden. Na klar, ist ja auch verführerisch, ne? Aber ihretwegen wird der Weg der Wahrheit in Verruf geraten. Es geht also auch um die Reputation. Deswegen, also in all den Bibelstellen geht es wieder um Sexualität. Auch mal, das ist wie so ein Lackmustest, so den Finger mal draufzulegen, mal wirklich draufzuschauen, was lehrt denn jemand über Sexualität? Was lebt derjenige selbst? Lässt er Gott das letzte Wort haben? Oder lebt oder denkt er Dinge, die unter den ersten Christen inakzeptabel gewesen sind? Ich sage das mal wirklich ganz klar in der Zuspitzung. Manche Gemeindeleiter und Lehrer in unserem Land, wenn die in Gemeinden in Nigeria, Zentralasien oder der Verfolgung nur Mitglieder werden wollen, nicht Pastoren, Mitglieder, man würde sie an der Türschwelle abweisen, weil ihr Lebenswandel schon als Gemeindemitglieder komplett inakzeptabel ist. Ich sage nicht, dass es richtig ist, Menschen vom Gottesdienst auszuschließen. Das sage ich nicht. Aber dass diese Gleichgültigkeit vom Lebenswandel gegenüber dem Lebenswandel, das ist etwas, was die meisten Christen weltweit nicht teilen werden. Es ist eine Frage der Haltung. Heißt es im 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, da heißt es, dort werden eine Reihe von unchristlichen Charaktereigenschaften und unchristlichen Angewohnheiten beschrieben. Ich zähle sie mal auf. Da heißt es, Zitat, du musst wissen, dass die Zeit vor dem Ende schlimme Phasen haben wird. Jetzt kommt's. Die Menschen werden selbstsüchtig sein. Sie werden geldgierig sein. Sie werden großtuerisch sein. Sie werden eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, ihren Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar. Ganz spannend, das Wort undankbar kommt im ganzen Neuen Testament nur zweimal vor. Sie sind undankbar. Sie sind lieblos und unversöhnlich. Sie werden ihre Mitmenschen verleugnen und sich selbst hemmungslos nach ihren Bedürfnissen ausleben. Sie sind gewalttätig, hassen das Gute, zu jedem Verrat bereit. Werden sie leichtsinnig und vom Hochmut verblendet sein, ihr Vergnügen lieben sie mehr als Gott. Deshalb wieder die Frage, mal rausgezoomt nach dem Lebensstil, gibt es Leute, die ganz nahe dran sind an unseren Lehrern und Leitern, die sie überprüfen können? Ordnen sie sich unter? Das meine ich genauso, wie ich sage, du kannst doch nicht andere Leute anleiten, wenn du dich selbst nicht leiten lässt. Das ist ja, in der Geschäftswelt ist das das Normalste der Welt und das gilt für alle von uns, die lehren. Du kannst nicht andere Leute lehren, solange du selbst unbelehrbar bist. Es fängt mit dir und mir an. Ja, deswegen, Micha, macht man Referendariat. Also, Zusammenfassung, Irrlehrer lehren Falsches über Evangelium und Rettung, sie lehren Falsches über Jesus, sie lehren direkt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen, sie lehren aus falscher Motivation, die Lehre führt zu unbiblischen Ergebnissen, die Lehre hat falsche Prioritätensetzung und die Lehre fördert unheiligen Lebenswandel. Bonuspunkt, und dann kommen wir zu dem, was ich dir versprochen habe, dass ich dir die vier wichtigsten Irrlehren zeige, warum es uns als unter 40-Jährigen so schwer damit geht, und wie du, wenn du über 40 bist, uns vielleicht ein Stück weit helfen kannst, wenn du möchtest. Bonuspunkt. Wer ist besonders anfällig für Irrlehrer? Folgendes. Irrlehren sind besonders attraktiv für Menschen, die sich von der Bibel nicht belehren lassen wollen. Ich wiederhole. Irrlehren sind besonders attraktiv für Menschen, die sich von der Bibel nicht belehren lassen wollen. In der Geschäftswelt, im Business, sagt man, Zeig mir dein Team und ich sage dir, zeig mir dein Team und ich sage dir, wie du führst. Zeig mir dein Team und ich sage dir, wie du leitest. Da ist was dran. Was heißt das auf Irrlehren? Das ist ein steiles Wort. Jede Gemeinschaft, aber auch jede Generation bekommt die Irrlehren, die sie bereit ist hinzunehmen. Ich wiederhole nochmal. Jede Gemeinschaft und jede Generation bekommt die Irrlehren, die sie bereit ist hinzunehmen. Ein prophetisches Wort aus 2. Timotheus 4. Es kommt eine Zeit, in der die Menschen gesunde Lehren nicht ertragen können, sondern sie werden ihren eigenen Begierden folgen und um sich Lehrer sammeln, die ihnen an den Ohren kitzeln werden. Und wer jetzt denkt, das klingt aber ein bisschen anzüglich, der liegt hier richtig. So ist es genau im griechischen Text gemeint. Viele Irrlehren laufen ja genau darauf hinaus, dass man emotional und sexuell machen kann, was man will. Und wir haben schon mehrfach gehabt, dass der Satan immer wieder dort versucht, die christliche Gemeinde anzugreifen. Jedenfalls, Menschen, die besonders anfällig sind für Irrlehren, suchen sich Prediger, die Dinge sagen, die ihnen gefallen. Das heißt, sobald der Prediger etwas sagt, das ihnen nicht gefällt, dann ist der Prediger falsch, aber nicht sie. Das ist das Gegenteil von Kritikfähigkeit. Das ist Unbelehrbarkeit. Die Bibel nennt das verstockt. Verstockt. Frage also an uns alle. Ich habe mir die Frage in der Vorbereitung selbst gestellt und kannst du die letzten 2 Male nennen, wo du etwas gedacht hast, gefühlt hast, gelebt hast oder so aufgewachsen bist, aber dich dann korrigieren musstest, weil Gott in der Bibel etwas anderes sagt? Wenn nein, dann könnte es theoretisch sein, dass du ein perfektes Leben und eine perfekte theologische Weltanschauung hast. Theoretisch. Wahrscheinlicher ist aber, dass du und ich unsere Bibel häufiger und intensiver lesen sollten. Ein Beispiel. Es ist, als ob ich von vornherein sage, ich gehe ausschließlich zu Ärzten, wo ich mich in jedem Moment der Behandlung gut fühle. Und der Arzt nur das macht, was mir in dem Moment gefällt. Gehe ich nie wieder zum Zahnarzt. Das ist nicht sinnvoll. Entscheidend ist nicht, ob es sich gut anfühlt, sondern ob es richtig ist. Deswegen Zusammenfassung, ich lasse es mal eingeblendet, Irrlehrer lehrt Falsches über Evangelium und Rettung, lehrt Falsches über Jesus, lehrt direkt Dinge, die dem Neuen Testament widersprechen, lehrt aus falscher Motivation, die Lehre führt zu unbiblischen Ergebnissen, die Lehre hat falsche Prioritätensetzung, die Lehre fördert unheiligen Lebenswandel und Irrlehren sind besonders attraktiv für Menschen, die sich von der Bibel nicht belehren lassen wollen. Was lernen wir daraus? Letztes Viertel dieser Predigt mit Praxisanwendung. Wir lernen daraus Folgendes. Unsere Weltanschauung ist wichtig. Jetzt hängen überall Wahlplakate aus und ich denke, es ist fair zu sagen, niemand von uns wird eine Partei wählen, bei der er denkt, die lügen wie gedruckt. Macht keiner. Wir wählen unterschiedliche Parteien, alles okay, aber keiner von uns wird eine Partei wählen, wo er denkt, die veralbern ihn von vorne bis hinten und lügen nach Strich und Faden. Würde nicht machen. So, sondern wir schließen uns immer dem an, wo wir denken, ja, da ist was Wahres bei. Das stimmt. Die haben recht. Und Wahrheit hat Folgen immer. Und das ist kein christliches Ding. Wenn das Christentum falsch wäre und in Wahrheit hinduistische Religion oder der Islam wahr wäre, oder wenn Zeus oder Baal der wahre Gott ist und wir aber Jesus anbeten, dann haben wir alle hier ein faustdickes Problem. Ein echtes Problem. Aber es ist nicht wahr. Was wahr ist, ist, was Jesus Christus sagt. Dass es einen echten Himmel, eine echte Hölle gibt und dass die nicht leer sein wird. Dass es ein jüngstes Gericht gibt und dass du und ich beim jüngsten Gericht keine Chance haben. Wegen des Leids, der Ungerechtigkeit und Unheiligkeit, die wir mit unseren Entscheidungen in die Welt gebracht haben. Das ist wahr. Und es wird bittere, bittere Konsequenzen haben. Es ist wahr, dass wir uns das selbst eingebrockt haben und es gibt Dinge in meinem Leben, da kann ich auf niemand anderen mit dem Finger zeigen. Das war ich. Und was wahr ist, ist, dass es einen Ausweg gibt, den Gott dir anbietet. Durch Jesus stellvertretenden Tod und Auferstehung. Und es ist wahr, dass die Zeit davonläuft. Wenn das Christentum nicht wahr wäre, dann sollte niemand von uns Christ sein. Auch du nicht. Auch ich nicht. Das heißt also Folgendes, wenn das Christentum wahr ist, dann sollte jeder von uns Christ sein, du, ich und auch die Menschen in deinem Leben. Und wenn du dir keine Sorgen machst um das ewige Schicksal von anderen Menschen, dann machen wir alle uns Sorgen um dein ewiges Schicksal. Mit all dem im Hinterkopf, lass uns zu dem kommen, was ich dir am Anfang versprochen habe, die 4 größten Irrlehren unserer Zeit und danach die Ursachen und warum uns als jungen Menschen das so schwer fällt. Größte Irrlehre Nummer 1, Relativismus, Pluralismus, Konstruktivismus. Ich erkläre es, es ist nicht ganz dasselbe, diese Begriffe meinen ein bisschen was anderes, aber es läuft aufs Gleiche hinaus. Nämlich, Leute, die an sowas festhalten, erkennst du häufig an Sprüchen wie, in der Bibel ist alles übertragen gemeint. Oder, jeder hat seine eigene Wahrheit. Oder es gibt keine Wahrheit. Kurze Randnotiz, wenn es keine Wahrheit gäbe, gäbe es da keine Sätze mit Wahrheit, dann wäre auch der Satz, es gibt keine Wahrheit, auch nicht wahr. Also, das bedeutet also, manche Dinge sind wahr. Ja, wie bei meinem Bruder, wie in der Notaufnahme. Entweder der Patient hat einen Puls oder er hat keinen Puls. So ist es auch bei Jesus. Entweder Jesus ist körperlich wirklich auferstanden oder nicht. Entweder Jesus' Grab war am Ostermorgen wirklich leer oder es war nicht leer. Die Zwei-Naturen-Lehre, das wäre die zweitgrößte Irrlehre unserer Zeit, wie die angegriffen wird. Zwei-Naturen-Lehre heißt, dass Jesus gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Gott ist, wie es in der Bibel steht. Aber Leute, die das angreifen, behaupten zum Beispiel, entweder es gibt ein unsichtbares Christusbewusstsein, ist auch so ein Modewort, das jeder gerade füllt mit dem, was ihm gerade passt. Und dieses Christusbewusstsein würde in jedem von uns wohnen, angeblich auch, mit dem angeblich auch Satanisten ins Paradies kommen, deren letzten Worte auf dem Sterbebett es ist, Jesus zu verfluchen. Frage ich mich, was soll das sein? Oder Irrlehre Nummer zwei, dass Jesus angeblich nicht Gott wäre, sondern Jesus angeblich ein verwirrter Hippie wäre, der zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen wäre und von jedem einzelnen seiner Zeitgenossen, die 3,5 Jahre lang mit ihm Tag und Nacht verbracht haben, komplett falsch verstanden worden wäre. Aber, ich spreche jetzt kurz ironisch, wir in der westlichen Welt, wir im 21. Jahrhundert, wir haben endlich herausgefunden, dass Jesus in Wahrheit ein Hippie war, dass er Klimaschützer war, politischer Friedensstifter, Erfinder der Wokeness und Vordenker der Work-Life-Balance und alles, was gerade noch so in den Schlagzeilen steht. Aber bitte nur die Schlagzeilen der letzten Monate und bitte nur die in der westlichen Welt, in unserer kleinen, schrumpfenden westlichen Minderheit. Ja? Dass die Mehrzahl der Christen weltweit längst in Afrika und Asien leben, das hat uns bitte nicht zu interessieren. Ende der Ironie. Irrlehre Nummer 3 stößt sich an Jesus Tod und Auferstehung. Jesus stellvertretender Tod und Jesus leibliche Auferstehung, körperlich, physisch, zum Anfassen. Das ist von Stunde 1 an der Eckstein des Christentums. Von Stunde 1 an. Aber in unserer heutigen Zeit ist es ein Stein des Anstoßes geworden, über den Lehrer und Kirchenleiter sich plötzlich aufregen oder den ganz buchstäblich leugnen. Sie leugnen, Jesus wäre angeblich nicht stellvertretend für uns gestorben oder Jesus wäre angeblich nicht körperlich auferstanden oder würde körperlich nicht wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten, wie wir es im Apostolikum hatten. Und Irrlehre Nummer 4 wird wahrscheinlich jetzt wenige überraschen, Allversöhnung, Universalismus, Allaussöhnung und so weiter. Das bedeutet, entweder gibt es in der Spielart, die Hölle wäre angeblich leer oder die Hölle würde gar nicht existieren. Und wenn es ein jüngstes Gericht gibt, dann ist es bestimmt irgendwas Tröstliches, Psychotherapie unter den Händen Gottes, wie es ein sehr bekannter Theologe mal genannt hat. Ich könnte jetzt dutzende Beispiele dagegen nennen, hier nur mal 5 Bibelstellen, die das so weit ins Ausschießen, dass der Ball nicht mal mehr im Stadion ist. Jesus in Lukas 13. Jesus zog durch die Städte und Dörfer des Landes und sprach dort zu den Menschen. Auf dem Weg nach Jerusalem fragten sie ihn, Herr, stimmt es wirklich, dass nur wenige Menschen gerettet werden? Das ist genau unsere Frage. Jesus antwortete, setzt alles daran, durch das enge Tor zu kommen, denn viele versuchen es, nur wenigen wird es gelingen. Nur wenigen wird es gelingen. Jesus in Lukas 13. Beispiel 2 von 5. Jesus in Matthäus 7. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, in deinem Namen haben wir prophetische Weisungen verkündigt, böse Geister ausgetrieben, Wunder getan. Und trotzdem werde ich das Urteil sprechen, ich habe euch nie gekannt, ihr habt versäumt, nach Gottes Willen zu leben, geht mir aus den Augen. 3. Beispiel, Jesus in Matthäus 25 über sich selbst, er sagt, dann wird der König beim Gerichtstag zu den Menschen auf seiner linken Seite sprechen, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Klingt das nach Allversöhnung? Bergpredigt, Matthäus 7, Jesus sagt, weit ist das Tor und breit ist der Weg, der zur Verdammnis führt, viele werden ihn gehen. Viele werden ihn gehen. Und letzter Vers, Jesus in Markus 9, wenn deine Hand dich verführt, hau sie ab, es ist besser für dich, verstümmelt in das Leben einzugehen, als mit 2 Händen in die Hölle zu fahren, wo das unauslöschliche Feuer ist, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Also diese Lehre von Jesus, die wirklich sehr klar ist, die soll jetzt zu diesen Vorstellungen von Allversöhnung passen? Keine Chance, keine Chance. Jesus redet nachweislich mehr über die Hölle als über den Himmel. Jesus redet an 117 verschiedenen Stellen vom jüngsten Gericht. Wenn das jüngste Gericht angeblich keine Rolle spielen würde, wieso ist es Jesus dann so extrem wichtig, seine Jünger darauf vorzubereiten? Wenn es angeblich keine Hölle gäbe, wieso redet Jesus dann so viel darüber? Und wenn es angeblich keine Verdammnis geben würde und niemand in die Hölle kommen würde, wieso warnt Jesus dann 81 Mal davor? Erklär mir das mal. Es macht keinen Sinn. Ob du das glaubst oder nicht, was Jesus gelehrt hat, das ist für dich der entscheidende Unterschied. Das sind die Kernthemen. Und hier als Jesus-Nachfolger wollen wir uns genau hinter Jesus stellen. Jesus sagt, folge mir nach, deswegen wollen wir nicht neben ihm stehen, wir wollen nicht irgendwo am Rand stehen, sondern wir wollen bei ihm und hinter ihm stehen. Wir wollen ihm nachfolgen. Ich mache das mal ein bisschen anschaulich. Als ich damals Elisa kennenlernen wollte, war das gerade Corona-Zeit. Es war Lockdowns und so weiter. Das war also nicht so einfach. Ich konnte nicht einfach in den Gottesdienst treffen und mich neben Elisa setzen oder so. Das war sehr schwierig für mich damals, an ihre Telefonnummer ranzukommen. Und jedenfalls, damals war das so, da habe ich jedenfalls, weißt du noch, Hanna, da habe ich dir mal eine Frage gestellt. Weißt du noch, was ich dir gestellt habe? Genau, die erste Frage, die ich gestellt habe, ist, ist Elisa wirklich Single? So. Und die zweite Frage, die ich gestellt hatte, war, wie kann ich irgendwie an Elisas Nummer rankommen? Jetzt stellt euch mal vor, Hanna wäre gekommen und hätte mir einen Zettel mit einer Nummer zugesteckt und ich hätte gedacht, ja, ist das jetzt wirklich Elisas Telefonnummer? Und Hanna hätte gesagt, nee, aber die ist so ähnlich. Na toll, was soll ich denn mit einer Handynummer, die so ähnlich ist wie die von Elisa? Wen habe ich dann an der Strippe, sobald ich eine Nummer wähle, die so ähnlich ist? Nicht Elisa, ja? Und nach der Vorwahl hat eine Handynummer nur 8 Ziffern. Nur 8 Ziffern. Nicht 2000, nicht 500, nicht 90, nur 8. Aber die 8, die müssen dann auch stimmen. Es sind ja nur 8. Die müssen wirklich sitzen, die müssen echt sattelfest sein. Warum? Na, damit ich Elisa anrufen kann und Elisa mich hört. Ich kann Elisa vielleicht auf einem alten Handy anrufen. Sehr alt. Ich kann sie auf einem zerkratzten Handy anrufen. Vielleicht von einem fernen Ort und vielleicht ist es auch ein bisschen Rauschen dazwischen. Aber dann wird sie rangehen, wenn die Nummer die richtige ist. Und dafür brauche ich ihre tatsächliche Nummer, zumindest die 8 Hauptziffern, die müssen stimmen. Denn nochmal, was soll ich mit einer Nummer, die nur so ähnlich ist? Das funktioniert nicht. Hast du schon mal von jemandem gehört, der das Lotto gewonnen hat, weil er die Zahlen so ähnlich getippt hat? Das heißt, wir brauchen das Evangelium, das wirkliche, echte Evangelium und nicht etwas, das nur so ähnlich ist, so ähnlich aussieht und so ähnlich klingt. Wir brauchen das Evangelium, das brauchen wir. Vorletzter Punkt. Was ist die Ursache hinter all diesen Irrlehren? Die Haltung dahinter. Und vor allem bei meiner Generation und darunter, bei den Leuten unter 40, wir haben damit ganz, ganz sehr zu kämpfen. Also wenn du jetzt über 40 bist und uns was Gutes tun willst, dann ist das jetzt genau für dich. In anderen Generationen kann das anders sein, wo vielleicht, falls du vielleicht aus einer Generation kommst oder aus Gemeinden, wo du unbiblische Gesetzlichkeit erlebst hast oder im schlimmsten Fall sogar geistlichen Missbrauch. Und ich nehme das Wort nicht leichtfertig in den Mund. Ich bleibe trotzdem mal kurz bei meiner Generation von den unter 40-Jährigen. Und wer auch unter 40 ist, wird genau wissen, wovon ich rede. Und falls du Kinder oder Enkel hast, die unter 40 sind, das ist jetzt deine Chance, sie ein Stück weit besser zu verstehen, weil das die Situation ist, mit der wir täglich kämpfen. Wir Christen unter 40, besonders wenn wir christlich aufgewachsen sind, wir haben 2 große Herausforderungen. Nummer 1. Häufig fällt es uns sehr schwer, auf den Punkt zu bringen, worum genau es im Christentum geht und was das Christentum von anderen Weltanschauungen unterscheidet. Das ist für uns ein großes Problem. Das fällt dir vielleicht leichter. 2, noch häufiger, wir haben häufig keinen Plan von Apologetik, von Nachfolge verteidigen, von wie wir das Christentum begründen. Das können wir häufig nicht. Und sobald da sachliche Nachfragen ans Christentum kommen, es kann auch was Harmloses sein, zum Beispiel, warum besteht die Bibel ausgerechnet aus diesen und jenen Büchern und nicht anderen Büchern, da können wir diese Fragen kaum beantworten. Wir stehen da völlig auf dem Schlauch. Und sobald kritische Nachfragen kommen, setzt bei uns schnell die Überforderung ein und wir dreschen schnell irgendwelche sentimentalen Phrasen, die wir auf einer Kinderbibel, Lobpreisabend oder bei einer Freizeit aufgeschnappt haben. Es ist so. Ich sag's wirklich, wie es ist. Das eine Problem dahinter ist Unwissenheit. Das kann man mit ein bisschen Fleiß gut beheben, das ist nicht das Ding. Aber das eigentliche Problem ist tiefer, nämlich unsere Einstellung, unsere Haltung dahinter. Unser Problem ist, wir können nicht mit negativen Emotionen umgehen. Wir können negative Emotionen nicht aushalten für das, was sie sind. Wir können nicht damit umgehen, bloß weg damit. Das heißt konkret, wir können häufig nicht gut damit umgehen, von der Welt nicht geliebt zu sein oder nicht genug akzeptiert zu sein oder gecancelt zu werden. Also wenn Leute dich zu Sachen nicht mehr einladen oder auf deine Nachrichten nicht antworten, ist es für uns eine Horrorvorstellung. Und Problem 2, wir können nicht mit Schuld umgehen. Vielleicht kennst du das, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Du hast etwas falsch entschieden, das wirklich Auswirkungen hast und du weißt, du hättest es anders, du hättest es besser machen können. Ja, das ist so ziemlich das mieseste Gefühl der Welt. Das und Bauchschmerzen. Aber wir verleugnen das. Wir fliehen häufig vor der Wahrheit. Das ist ein Zeichen bei unserer Generation von enormer emotionaler Unreife. Ich nehme mich da nicht aus. Wir denken ganz häufig unterbewusst. Das ist nicht, wir haben das nicht aufgeschrieben, wir haben da keinen 10-Punkte-Plan gemacht. Das ist so ein unterbewusstes Ding bei uns. Wir denken da, was sich schlecht anfühlt, muss falsch sein. Und was sich gut anfühlt, muss richtig sein. Das ist aber komplett unlogisch. Es ist, als ob ich sage, ich wohne in Jena, deswegen kann ich Karate. Es macht keinen Sinn. Es ist sowas wie, rollt eine Kugel um die Ecke und fällt um. Es ist einfach kein logischer Zusammenhang. Mehr noch, überleg doch mal, welche Auswirkungen das hat. Es gibt einen sehr, sehr einflussreichen theologischen Lehrer in unserem Land, der sagt Folgendes, ich fasse das zusammen, der sagt, jetzt achtet mal auf die Formulierung, der sagt, alles, wo ich keine Wärme spüre, wo ich keine Wärme spüre, sondern wo ich mich eng oder ängstlich fühle, das kann nicht wahr sein. Ich wiederhole nochmal. Alles, wo ich keine Wärme spüre, sondern wo ich mich eng oder ängstlich fühle, das kann nicht wahr sein. Das ist übrigens ein Pfarrer, übrigens ein Muslim bei. Das macht keinen Sinn. Seine emotionalen Reaktionen sind vollkommen subjektiv. Die kann von Person zu Person völlig unterschiedlich sein. Was den einen eng fühlen lässt, ist bei dem anderen gar nicht so. Und ich jetzt auch viele Beispiele nennen. Also ein Beispiel mal zum Beispiel. Letztes Jahr war ich auf einer großen Jugendkonferenz als Sprecher eingeladen in Süddeutschland. Und da wollten die ausgerechnet über das Thema Partnerschaft, Dating und so weiter und so fort, dass ich da Inputs gebe, Frage-Antwort-Runden mache und so weiter. Und das, ich habe mir das nicht ausgesucht, aber dann kann ich natürlich nichts anderes sagen, als das, was im Neuen Testament steht. Ich also schöne, konservative Sexualethik-Predigt gehalten und bumm und zack, dachte ich schon, na toll, jetzt jagen sie mich mit Fackeln davon und so weiter. Und dachte ich schon, na toll, das war's jetzt, aber war halt der Auftrag. Danach kamen aber die Leute schlangenweise, über eine Stunde stand ich dann da und habe mit denen noch geredet und so, die gesagt haben, danke, jetzt kann ich endlich aufhören, mich schlecht zu fühlen, weil ich nicht die ganze Zeit versuche, in der Disco eine abzuschleppen. Also ich dachte, ich sage etwas, was Reaktion A hervorruft, das hat aber Reaktion B hervorgerufen. Du weißt nicht, was Wahrheit bei Leuten für Reaktionen hervorruft. Zum anderen, zurück zu diesem Theologen, ist uns eigentlich überhaupt klar, mit diesem Satz, was wir damit für eine Zensurbehörde in die Bibel einführen? Ja? Nach dem Motto, ich lese etwas in der Bibel, das löst bei mir ein schlechtes Gefühl aus, dann kann es ja nicht wahr sein, dann sollte ich es besser rausschneiden. Dann ist das wirklich komplette Gedankenzensur. Ja? Nach dem Motto, nichts darf stehen gelassen sein, was sich zwischendurch schlecht anfühlt. Ist ein Problem. Dahinter steht, wir denken irrtümlicherweise manchmal, wir als junge Menschen, dass Emotionen immer real wären. Manchmal sind sie es, manchmal auch nicht. Praktisches Beispiel. Elisa und ich zum Beispiel, wir haben vor kurzem so eine richtig schöne Schnulze geguckt. So ein richtiger Frauenfilm, so Nicholas Sparks und so. Ihr wisst, was ich meine. So. Und wir saßen am Ende da, die Taschentuchpackungen haben nicht gereicht. an dem Tag hatte die Saale Hochwasser, ja. So. Und das war wirklich krass. Und wo ich im Nachhinein dann darüber reflektiert habe, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Die Geschichte ist nicht real, die wir dort gesehen haben im Film. Das ist nie wirklich passiert, ja. Die Darsteller, die heißen in Wahrheit ganz anders. Die haben ganz andere Sachen im normalen Leben an. Die haben sogar eine ganz andere Frisur und sonst irgendwas, das ist alles komplett gespielt. Wir haben noch nicht mal echte Menschen gesehen, das waren einfach nur Lichtprojektionen auf einer Leinwand. Und ich habe geheult wie ein Schlosshund. Das heißt also, Sachen, die nicht real waren, in keiner Hinsicht, haben bei mir eine völlig reale Reaktion ausgelöst, aber die Sache war nicht real. Anderes Beispiel, vielleicht hast du schon mal was gehört von Agoraphobie. Das ist ein psychologisches Phänomen, was häufig Frauen so um die 50 betrifft. Das ist das Gefühl, man läuft über einen großen, weiten, offenen Platz, wie einen Marktplatz, auf Griechisch Agora, deswegen Agoraphobie, und hat auf einmal das Gefühl, dieser Marktplatz, der würde einen so in Aufregung versetzen, dass man anfängt, eine Panikattacke zu haben und zu sterben. Ist, glaube ich, nicht sehr lustig. Das Ding ist jetzt, dieses Gefühl der Angst, die Panikattacke, natürlich, die ist echt, auf jeden Fall. Aber das, worauf sie sich bezieht, der Marktplatz, dass der gefährlich wäre, dass offene Plätze jemanden töten würden, überhaupt nicht. Die sind gänzlich ungefährlich. Das heißt also, ich fasse zusammen, wir als Menschen, wir können heftige emotionale Erfindungen haben, Zusammenhänge, die komplett eingebildet sind und überhaupt nicht real sind. Was lehrt uns das? Unsere Emotionen sind ein cooler Beifahrer, aber ein schlechter Lotse. Unsere Emotionen sind ein toller Beifahrer, aber ein schlechter Lotse. Mach dich nicht von Gefühlen abhängig. Leb nicht in Geiselhaft deiner eigenen Emotionen. Mach auch nicht deine christliche Weltanschauung von Gefühlen abhängig. Das wäre komplett unsachlich. Wäre im Urchristentum übrigens auch niemand auf so eine Idee gekommen. Stell dir mal ganz kurz vor, Seitennotiz, wir würden behaupten, das Christentum wäre hauptsächlich eine emotionale Sache. Ist uns eigentlich klar, wen wir damit alles ausschließen? Was ist zum Beispiel mit Leuten, die einen Verkehrsunfall hatten und wegen einer Kopfverletzung vielleicht nicht mehr ganz so emotional empfinden wie vielleicht jemand anderes? Was ist mit Leuten, die mit Autismus oder mit anderen neurologischen Einschränkungen geboren sind? Was ist mit Männern? Nein, mal Spaß. Aber mal ernsthaft, was ist denn mit Leuten, die zum Beispiel mit dem Thema Basteln nicht viel anfangen können? Was ist mit Leuten wie mir, die kein Instrument spielen? Was ist zum Beispiel mit Christen, die vielleicht eher ein Stück weit Kopfmenschen sind? Was ist zum Beispiel mit Jan-Martin, Paul, Daniel, Holger, Walter, Rebecca, Maike oder mir? Dürfen wir auch einen Platz haben hier? Also, Spaß am Rande. Solange mein emotionaler Kompass mir vorgeben soll, was Wahrheit ist, das kannst du vergessen. Mein emotionaler Kompass ist kein guter Kompass für Wahrheit. Wie häufig habe ich mich schon geirrt in meinem Leben? Wie häufig? Wie häufig habe ich meine Meinung schon verändert? Und es gibt 8 Milliarden andere Menschen, die sind genauso wie ich. Das funktioniert nicht. Seine Weltanschauung auf Gefühlen aufbauen, ist eine tickende Zeitbombe. Ja? Es ist wirklich so, weil häufig machen wir das in Phasen, wo es uns gut geht, wo Lobpreis sich schön anfühlt, wo Gottesdienstbesuch Spaß macht und so weiter, aber dann kommt ein Schicksalsschlag. Dann kommt ein Schicksalsschlag. Rein statistisch, wenn ich mir angucke, wie viele Leute hier sind, werden mehrere Leute von uns in den nächsten 3 Jahren Angehörige ersten Grades verlieren durch Todesfälle. Bei mir wird es wahrscheinlich meine Oma sein. Rein statistisch, wenn ich mir angucke, wie viele junge Leute wir haben, ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass der ein oder andere in den nächsten 10 Jahren eine Fehlgeburt haben wird. Und dann wird sich Lobpreis nicht mehr gut anfühlen. Dann habe ich keinen Bock auf Hauskreis. Dann gehe ich nicht zum Gottesdienst. Und in manchen dunklen Stunden werde ich vielleicht auch keine Lust auf Bibel und Gebet haben. Und solange ich Weltanschauung auf vorübergehenden Empfindungen aufbaue, dann gute Nacht. Ich brauche mehr. Ich brauche Wahrheit. Ich brauche Gewissheit. Ich brauche Argumente. Hiob sagt nicht irgendwie diffus, nebulös, ich fühle irgendwie, dass mein Erlöser lebt. Nein, er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auch wenn es ihm scheiße geht. Ich weiß, dass er lebt. Zusammengefasst, in unserer Zeit drehen wir uns häufig um ich, mir, mein und mich. Wir sind komplett auf uns fixiert. Wir erheben unsere Gefühle, unsere Neigungen, unsere Empfindungen in so einen unantastbaren Heiligenstand. Wir sind häufig geistliche Narzissten. Es ist so. Und der Weg aus diesem hypersensiblen geistlichen Narzissmus unserer Zeit raus, ist es, nach Wahrheiten zu suchen, die nicht von mir abhängig sind. Was für eine Befreiung. Halleluja. Sondern nach Wahrheiten zu suchen, die objektiv sind. Deshalb greifen Irrlehren häufig genau da an diesen objektiven Wahrheitspfeilern. Dort wollen sie Verwirrung schaffen. Und deshalb möchte ich dich heute mit etwas entlassen, das Jesus selbst gesagt hat über genau unser Thema. Damit enden wir jetzt. Als Jesus gesprochen hat über Wahrheit und Irrlehre, steht in Markus 12, Matthäus 22. Er redet dort mit den damaligen falschen Lehrern seiner Zeit, mit den Sadduzäern. Sadduzäer, die auf ihren, das waren so die liberalen Theologen der damaligen Zeit, die auf ihren Emotionen und die auf ihren Traditionen eigene Gedankengebäude aufgebaut haben. Gebäude, die der Lehre von Jesus und der Lehre der Bibel komplett widersprochen haben. Und hier ging es nochmal nicht um Randthemen, hier ging es um Kernthemen, hier ging es um, was nach dem Tod passiert, wie die Ewigkeit aussieht. Und was sagt Jesus zu ihnen? Überspitzt, es kommt Jesus hin und sagt, ach naja, ihr habt eure Wahrheit, ich habe meine, ist schon okay. Jeder hat seinen Weg. Hauptsache, wir tolerieren uns gegenseitig. Ich werde euch niemals den Glauben absprechen. Nein, sondern er sagt, ihr irrt. Ihr irrt. Also Jesus sagt, es ist eindeutig möglich, in weltanschaulichen Fragen zu irren. Das sagt Jesus. Und dann, jetzt kommt's, er sagt, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Das heißt, Jesus macht hier ein bisschen Konfrontationstherapie. Er gibt den Grund. Warum irrt ihr? Weil ihr eine falsche Grundlage habt. Die Schrift ist immer entscheidend. Deshalb ist es so wichtig, sie zu kennen. Deswegen sagt Jesus immer und immer wieder, habt ihr nicht gelesen? Habt ihr nicht gelesen? Warum? Weil Jesus ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass wir die Bibel lesen und dass wir bibelfit sind. Frage an dich und mich, wie häufig haben wir denn unsere Bibel durchgelesen? Sind wir wirklich in Gottes Wort zu Hause? Es heißt ja, lasst die Worte Christi reichlich unter euch wohnen, lasst sie nicht auf Durchgang sein, lasst sie nicht zu Gast sein, lasst sie unter euch wohnen. Ja? Haben sie bei dir schon ein Zimmer? Jesus sagt zu den Sadduzäern, er kennt euch in der Bibel nicht genug aus. Was ihr macht, ist nur einzelne Puzzleteile rausnehmen und ihr versucht daraus, eure Wunschmotive zusammenzubasteln. Deshalb sehen eure Motive auch so komisch aus, deshalb passen sie nicht zusammen und deshalb fehlt das letzte Puzzleteil auf der Packung. Deshalb ist der Gott, den ihr beschreibt, nur ein Bruchstück Mosaik vom biblischen Gott. Ihr nehmt den biblischen Gott nicht ernst. Ihr lasst ganz entscheidende Sachen weg. Damals bei den Sadduzäern waren das die unsichtbare Welt von Dämonen und Auferstehung. Heute ist es zum Beispiel, dass wir gerne nur noch über den lieben Gott sprechen, aber nicht über den gerechten Richter. Aber Irrlehre ist damals wie heute, wo ich Entscheidendes weglasse. Letzte Anekdote. Als ich damals noch als Nichtchrist erste Kirchen und Gemeinden besucht habe, haben die Leute mir immer gesagt, Markus, du bist erlöst, du bist erlöst, du bist erlöst und Jesus rettet. Und ich wusste 4 Monate lang nicht, wovon sie sprechen. Ich habe sie gefragt und gefragt, ich so, wovon denn und wie denn? Und es kam immer das Gleiche, wie so auf Dauerschleife, wie so eine Kassette, wie so eine CD, die immer gesprungen ist. Du bist erlöst, Jesus rettet, du bist erlöst. Ich so, wovon denn? Wovon? Weil Albträume hatte ich immer noch. Hatte zu der Zeit ein bisschen Probleme in dem Gebiet. Und da habe ich dann irgendwann gefragt, ich so, gilt das auch für mich, der ich mit Jesus gar nichts zu tun haben will? Bin ich auch erlöst? Ist Jesus auch mein Retter? Und vor allem erlöst, wovon denn? Weil sie niemals über Sünde und das Gericht gesprochen haben. Es ist wie mein Bruder, der zu Angehörigen sagt, gute Nachricht, wir haben das Medikament hier, das den Patienten stabilisieren wird. Und die Angehörigen gucken ihn mit großen Augen an. Wie? Stabilisieren? Unserem Onkel geht's doch super. Was muss denn hier stabilisiert werden? Deshalb wird ein guter Arzt immer zuerst über die Diagnose sprechen und den Leuten rein Wein einschenken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Leuten nicht nur anschreien, dass sie geheilt und erlöst sein können, sondern auch, wovon? Erlösung im Christentum heißt Römer 1 immer Erlösung von unseren Sünden und von ihren Konsequenzen am Tag des jüngsten Gerichts. Das heißt das nochmal. Erlösung im Christentum heißt immer Erlösung von unseren Sünden und von ihren Konsequenzen am Tag des jüngsten Gerichts. Und deshalb heißt es in den entscheidenden Stellen der Bibel, füge nichts hinzu, nimm nichts weg, sonst irrst du. Schlusssatz. Irrlehrer irren, weil sie weder die Schrift kennen noch die Kraft Gottes, in all ihrer Schönheit und manchmal auch in all ihrer Schrecklichkeit. Deshalb Fazit für dich und mich, nimm deine Bibel, lies sie häufig, lies sie viel und lies sie ganz. Amen.